Willkommen und moin moin nach Hamburg zu Benjamin Schütze, Ben Schütze, wie auch genannt wird. Mit ihm tauche ich heute in die sicherlich sehr spannende und aufregende Premium-Immobilien-Franchise-Welt ein, von Dahler. Du bist für die deutsche und aber auch für die internationale Expansion verantwortlich. Und ich freue mich sehr auf die Einblicke, die du uns dazu geben wirst. Mein Name ist Karina Dvorak, ich bin Franchise-Beraterin bei Syncon International Franchise Consultants. Wir begleiten Franchise-Systeme beim Aufbau, bei Optimierungen und auch bei der Expansion. Das ganze Leben ist ein Spiel, sagt der Dieter Lange. Das ist ein deutscher Management-Trainer. So in diesem Sinne, welche Rollen, Ben, spielst du momentan in deinem Leben?
Ja, schöne Frage, gute Frage. Also in allererster Linie bin ich Familienmensch. Ich habe 3 Kinder, die ich mein eigen nennen darf, in unterschiedlichsten Altersstrukturen, mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Aber das ist sicherlich eine meiner Hauptaufgaben aktuell.
Sag einmal die Altersrange.
Ja, also mein Großer wird jetzt 16 in ein paar Wochen, dann haben wir die Kleine dazwischen, die ist 13 und dann nochmal die ganz Kleine, die ist 4. Ja, somit darf ich mein Erlebtes nochmal neu erleben mit der Kleinsten. Stelle aber auch fest, dass es ganz andere und neue Herausforderungen gibt mit den Großen. Von daher, ja, ich sag mal so, mein Alltag ist nicht langweilig. Neben meiner beruflichen Tätigkeit hier bei Dahler und da bin ich. Ja, welche Rolle spiele ich da? Ich spiele natürlich denjenigen, der für Dahler die Expansion vorantreibt, in Deutschland als auch im internationalen Markt. Ich spiele aber auch natürlich die Rolle des Qualitätssiegels, weil wir uns ja schon auch auf die Fahne schreiben, dass wir in der Immobilienwirtschaft das Unternehmen sein wollen, welches mit einer sehr, sehr hohen mit einem sehr hohen Dienstleistungsanspruch auch für unsere Kunden zur Verfügung stehen. Und bei uns gibt es bei Dahler einen relativ einfachen Leitsatz. Wenn wir diese Ansprüche nicht selber leben, dann können wir es nicht von unseren Partnern erwarten und somit kommt es beim Kunden auch nicht an. Mhm. Ja, und ansonsten sicherlich auch die Rolle des Weiterdenkers, weil ich glaube, und da sind wir uns alle einig, nur weil man etwas seit 35 Jahren gut macht und sich vielleicht auch in der Zeit ein Stück weit weiterentwickeln muss, heißt es nicht, dass man sich darauf ausruhen darf. Und somit ist tatsächlich auch in meinem Aufgabenbereich so, dass ich einfach schaue, wie wir den Markt nochmal neu betrachten und daraus natürlich auch Schlüsse ziehen für unsere angehenden oder kommenden Franchise-Partner, um das System dementsprechend auch für die Zukunft immer wieder weiterzuentwickeln. Und das ist in der Vielschichtigkeit, vor allen Dingen auch mit meinen 3 Kindern, ja, schon ein sehr herausfordernder, aber auch ein Job, der mir sehr, sehr viel Spaß macht.
Voll interessant. Und da, was du so gesagt hast, so ein bisschen in die Zukunft, was gibt's da, wenn man das ganze Immobilienfeld neu betrachtet, auf der einen Seite, was ist da anders? Auch ich finde das ja, Franchising ist ja so für mich auch ein Stück weit Next Level Unternehmertum, weil man einfach immer zwei Bereiche berücksichtigen darf. Auf der einen Seite ja, das Endkundenprodukt und auf der anderen Seite aber natürlich auch das Franchise-Produkt beziehungsweise das Franchise-System auch bei Innovationen und Entwicklungen. Da kommen wir gleich drauf. Vorher gerne noch, wenn wir jetzt zurückblicken, so in deine Kindheit, auch gerne so etwa die Range zwischen 4 bis 13, so ungefähr dieses Alter. Wenn du dich an diese Zeit zurückerinnerst, gibt es da Erinnerungen, wo du sagst, ja, da erkenne ich mich jetzt im Erwachsenen, im Tun, auch vor allem im Business wieder darin?
Ja, definitiv. Also tatsächlich denke ich über sowas sehr häufig nach, weil ich der Meinung bin, dass wir heute ein Abbild unserer Vergangenheit sind und das, was wir daraus gelernt haben. Und bei mir ist es sicherlich so, dass ich jemand war schon, der sehr mutig war als Kind. Also keine Furcht vor, keine Ahnung was, von oben irgendwo runterspringen oder auf Bäume klettern oder neue Sachen erleben und ausprobieren. Also da war ich nie schüchtern. Und das kommt mir heute natürlich auch sehr zugute. Warum? Weil es für mich immer oder wie es für jeden auch gibt, Herausforderungen, Probleme, natürlich, die kommen immer auf meinen Schreibtisch. Aber meine erste Denkweise ist, wie kriege ich das gelöst? Mhm. Ja, und auch wirklich mit einem gewissen Mut dann an die Sache heranzugehen, gleichzeitig mit einem gewissen Selbstbewusstsein heranzugehen, zu sagen, das kriege ich auch schon irgendwie gelöst. So, und da kommt dann so der Erfahrungsteil dazu langsam, wo man sagt, und ich krieg's auch elegant gelöst und fange nicht einfach an, von 5 Meter Höhe irgendwie runterzuspringen und darauf zu hoffen, dass ich mir schon kein Bein breche. Aber das würde ich sagen, ist etwas, was definitiv aus meiner Kindheit heute ein sehr starker Teil von mir ist.
Spannend. Ja, dieses Lösungsorientierte, denke ich, ganz ein wertvolle Eigenschaft, auch gerade wenn man viel mit Unternehmertum zu tun hat. Ja, sehr, sehr schön. Wie waren deine wichtigsten Meilensteine jetzt zu Dala und ins Franchising?
Du meinst jetzt mein Weg dorthin, dass
Ja,
ich hier
genau.
gelandet bin.
Genau.
Also ich glaube, auch das fängt in meiner Jugend ein Stück weit an, wenn ich ehrlich bin. Warum? Weil ich, sagen wir mal so, ich wusste, dass Schule ein Teil meines Lebens sein muss. Ich hatte den aber nicht ehrlicherweise so auf meinem Zettel oder ernst genommen. Das heißt, ich war zwar da und habe auch ein bisschen was gelernt, aber das war jetzt nie eine Priorität. Und so ist es ja dann manchmal zu einem späteren Zeitpunkt fällt dann einem auf, oh Mist, mich jetzt irgendwie als Immobilienmakler irgendwie ausbilden zu lassen mit so einem nicht so ganz guten Zeugnis, ist halt echt schwer. Und ich habe es dann auch nicht geschafft, habe mir das aber irgendwie in meinen Kopf gesetzt, dass das etwas ist, da muss ich hin. Und ich habe dann verschiedene, was hattest du gesagt, Rollen eingenommen in meiner bisherigen Laufbahn, die von einem Unternehmertum im Ausland geprägt war, dann langsam auch in die Immobilienwelt reingerutscht bin. Also ich hatte das große Glück, viele Jahre in Spanien leben zu dürfen, 9 Jahre insgesamt. Ich hatte noch viel größeres Glück, 3 Jahre in Los Angeles leben zu dürfen, wo ich das erste Mal dann auch mit dem Immobilienmakler-Dasein in Berührung gekommen bin. Und so wie es das Schicksal dann manchmal will, hatte ich in Spanien oder war ich in Spanien in der Position, auch die ersten Berührungspunkte im Franchise zu sammeln, auch in der Immobilienwirtschaft, nicht bei Dala, aber bei einem anderen Unternehmen, wo ich ganz normaler Immobilienmakler war. So. Mhm. Und das war so das erste Mal, wo ich Einblicke nehmen durfte in dem Zusammenspiel zwischen Lizenzpartner und dem Maklergeschäft und darüber geschaltet nochmal eine Unternehmenszentrale, die sozusagen das Ganze steuert. Und dabei ist mir tatsächlich aufgefallen, wie hoch die Diskrepanz sein kann zwischen dem, was eine Systemzentrale sich ausdenkt oder auch ein Stück weit vorgibt und wie wenig anwendbar das in der Realität für den einen oder anderen Franchise-Partner denn auch sein kann. Und da war ich dann ungefähr 4, 5 Jahre drin und eine persönliche Entscheidung, weil ich habe ja 3 Kinder und meine beiden großen Kinder sind auch in Spanien geboren und aufgewachsen, bis dann mein Großer schulpflichtig wurde, musste ich mich entscheiden, okay, bleibe ich jetzt in diesem wirklich schönen kleinen Fischerdörfchen oder gucke ich, dass ich meinem Sohn dann die Schullaufbahn ein bisschen erleichtere. Und somit habe ich mich aus dieser Position heraus tatsächlich auch bei Dala direkt beworben, aus Spanien heraus, die einen Expansionsmanager gesucht haben. Und da habe ich natürlich dann schon sehr, sehr viele Synergien erkannt, wo ich gesagt habe, okay, das, was ich jetzt hautnah die letzten 4, 5 Jahre erleben durfte, das kann ich doch auf der anderen Seite super anwenden. Und so bin ich dann auch zu Dala gekommen und habe auch neben tatsächlich dem reinen Expansionsgedanken Prozesse bei uns angepasst und auch etabliert, die dem Bedürfnis der Lizenzpartner tatsächlich ein großes Stück näher gekommen sind, weil am Ende des Tages, und das wirst du ja wissen, weil du ja auch viele Jahre im Franchising schon unterwegs bist, so ein Franchise-Konzept funktioniert nur wirklich dann, wenn eigentlich ja 3 Parteien wirklich einen Nutzen davon haben. Und das ist die Zentrale, die durch gut strukturierte oder gut ausgewählte Partner wachsen dürfen. Diese Partner müssen aber auch gleichermaßen mit dem Franchise-Unternehmen erfolgreich sein können, damit dann das Produkt beim Kunden entsprechend so ankommt, dass die auch noch sagen, hey, das ist doch eine total tolle Sache hier. Mhm. Und das durfte ich dann sozusagen in meinen Anfängen hier bei Dahler mit einbringen.
Ja, toll, weil das ist ja auch unser Fairplay-Franchise-Ansatz bei Syncon, und genau diese Win-Win-Effekte zu schaffen, nämlich auch genau in dem Hinblick, dass natürlich jede Entscheidung, die der Franchise-Geber trifft, muss für ihn sinnvoll sein, ist schon klar, aber natürlich auch für all die Franchise-Partner, Lizenzpartnerinnen und genauso für den Endkunden. Also das ist, und das ist auch etwas, was für mich so irgendwo so eben eine Fairness hat und wo auch mein Gerechtigkeitssinn so befriedigt wird. Deswegen bin ich auch so gerne im Franchising unterwegs. Und ich war ja auch viele Jahre sozusagen, ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast, auf beiden Seiten, also Franchise-Nehmerin und zeitgleich auf der Franchise-Geberseite für die Expansion verantwortlich bei Mrs. Borty. Und das war halt einfach genial, weil ich beide Seiten gleichermaßen vertreten konnte, in mir hatte. Und da halt auch einmal mehr für die eine als auch für die andere Seite gekämpft habe und aber auch für die Franchise-Partner da eine ideale Ansprechpartnerin natürlich war, ja. Und also das drum ist, glaube ich, dieser 360-Grad-Blick ist optimal. Und bei dir, das finde ich jetzt interessant, weil so, du hast so, letztendlich hat dich immer schon, wenn ich das richtig verstanden habe, so irgendwie in die Immobilienbranche gezogen. Womit hat das zu tun? Sind deine Eltern da irgendwie auch aus dem Bereich oder wo kam das Interesse her?
Nee, gar nicht. Leider gar nicht. Ich habe für mich einfach dann ja irgendwann erfahren, zum Glück, womit habe ich Spaß? Also was macht mir persönlich Spaß? Und ohne dass ich mir das jetzt irgendwie damals in der Jugend irgendwie auf Papier gescribbelt habe und Pro und Kontras irgendwie gelegt habe, war für mich immer klar, ich muss was mit Menschen zu tun haben. Also ich muss wirklich, ich muss mich mit Menschen austauschen können, ich muss mich irgendwie so einbringen, dass ich als Person einen Mehrwert in diesem Kosmos dann leisten kann. Und gleichzeitig liebe ich das Thema Vertrieb unheimlich, weil ein guter Vertrieb immer Leuten hilft. Ja, ich weiß, Vertrieb ist ganz oft so negativ behaftet. Da denkt man an diese Cold Calls und irgendwie zwanghaft irgendwelchen Menschen irgendein Produkt verkaufen zu wollen, zu müssen. So sehe ich Vertrieb aber gar nicht, sondern Vertrieb, ein guter Vertrieb ist, wirklich Menschen zu helfen. Und so habe ich dann einfach aus diesem inneren Antrieb gewusst, anscheinend, das muss auch in Verbindung mit Immobilien stehen. Warum? Weil Immobilien immer eine sehr große Entscheidung im Leben ist, ob man sie jetzt das erste Mal kauft oder jemand ist verstorben und ich muss mich jetzt um das Erbe kümmern oder wie auch immer. Und da habe ich für mich relativ früh erkannt, das ist das, was ich machen möchte, weil zwei Parteien, Eigentümer, Käufer, da kann man sich gut einbringen. Und das hat sich irgendwie so manifestiert. Und dann hatte ich Ausflüge. Ich habe gelernt, ehrlicherweise, Bürokaufmann, also eine ganz banale Ausbildung, um so ein Büroapparat grundsätzlich mal zu verstehen. Das hat mir sicherlich geholfen. Aber ich wusste, da wusste ich ganz genau, ich muss zurück zu den Menschen. Und so ist es dann auch zum Glück gekommen.
Ich finde es ganz schön, wie du den Vertrieb beschrieben hast jetzt gerade. Und ich finde eben, also du sagst, Menschen zu helfen und das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du gerne Lösungen schaffst, das ist für mich eben tatsächlich Vertrieb, also zu helfen und Lösungen zu schaffen. Und ich glaube, wenn man das so in seiner DNA hat, ist man per se auch ein ganz guter Vertriebler oder auch diese Neugierde, ich bin auch wahnsinnig neugierig und ich, ja, das ist meine größte Leidenschaft, Vertrieb, ohne dass ich es oft so offensichtlich irgendwie, sondern es ist ja auch Netzwerken, also einfach Lösungen zu schaffen, ja, drum, schön. Und das ist natürlich, ja, auch, glaube ich, im Immobiliensektor, wo es ja auch um dementsprechend große Volumen geht, auch bei euch jetzt gerade. Und da gleich die nächste Frage jetzt. Ihr seid im Premium-Immobiliensegment. Was ist eben vielleicht der Unterschied? Dahler ist, kennen wahrscheinlich schon viele, aber vielleicht auch noch nicht alle. Wie würdest du einen Unterschied beschreiben von euch zu anderen Maklern?
Also das, was ganz oft missverstanden wird, wenn man sich mit Dahler auseinandersetzt, ist, dass wir der, ich nenne ihn jetzt mal ein bisschen provokativ, der Luxusmakler sind. Wir schreiben ja tatsächlich bewusst Premium-Makler auf unsere Website oder sonst wo, weil für uns hat der Premium-Gedanke erst einmal was mit dem Dienstleistungsgedanken zu tun. Björn und Kirsten haben sich dazu vor knapp 35 Jahren entschieden, dass wir das gerne tatsächlich auch in dem etwas gehobenen Segment machen. Jetzt ist für uns aber natürlich ganz klar bei Dala, dass eine Luxusimmobilie bundesweit gesehen oder auch in anderen Ländern immer ein Stück weit anders aussieht. Ich mache da mal ein Beispiel. Wenn wir in Hamburg von einer Luxusimmobilie sprechen, dann wird die anders aussehen als zum Beispiel in, was nehmen wir denn da, in Essen. Mhm. Ja, die sehen einfach anders aus. Die haben auch ein anderes Preisschild dran. Und somit pauschalisieren wir nicht und sagen, nur eine Luxusimmobilie ist das, wofür wir stehen, sondern den Anspruch, den dann wiederum die Eigentümer haben oder auch die potenziellen Käufer. Das ist das, was wir in den Fokus rücken. Und da ist nun mal klar, und ich versuche das immer auch in meinen Gesprächen mit potenziellen Lizenzpartnern sehr, sehr einfach zu erklären. Eine Person, die in Hamburg eine 4 bis 5 Millionen Euro Villa hat und die möchte die jetzt verkaufen, der wird 5 Kilometer gegen den Wind riechen, ob hier jemand gerade versucht, einen Premium-Gedanken oder einen Dienstleistungsgedanken zu verkaufen oder wenn er ihn wirklich lebt. Und das ist das, was uns, glaube ich, unterscheidet. Also wir fangen da wirklich an, von der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden sprechen, über die Art und Weise, wie wir auch zuhören, wenn wir mit unseren Kunden unterwegs sind, bis ins kleinste Detail, dass der Kunde merkt, wir identifizieren uns einfach mit dem Premium-Gedanken. Mhm. Ja, einfach nur ein Geschäft zu machen, um es zu machen, passiert auch bei uns mal. Aber wir schauen wirklich auf die Bedürfnisse der jeweiligen Kunden, ob das jetzt der Eigentümer ist oder der Käufer, und müssen dort einfach sicherstellen, dass, wenn die so viel Geld in die Hand nehmen, dass das Ganze auch so funktioniert, dass jeder am Ende des Tages in diesem Prozess glücklich ist und zufrieden ist mit dem mit der Dienstleistung, die sie ja ein Stück weit dann auch bei Dala eingekauft haben.
Du hast das kurz angesprochen, Dala vor etwa 35 Jahren gegründet von Björn und Kirsten Dala. Da gibt's einen ganz, ganz spannenden Podcast, OMR-Podcast, den werde ich gern verlinken, weil der wirklich hörenswert ist, und ich persönlich mag auch gerne, wenn man wirklich von den Gründern so den Ursprung erfährt. Das ist auf alle Fälle eine Hörempfehlung, die ich da gern setzen möchte. Und du hast ja jetzt einen unheimlich großen Erfahrungsschatz auch in der Rekrutierung von tollen Franchise-Partnern, geeigneten Franchise-Partner, Partnerinnen, Lizenzpartnern, wie ihr sagt. Wie kriegst du eben diese Dienstleistungsmentalität heraus? Weil das ist ja ganz was Besonderes, ne? Und das ist, glaube ich, einer der höchsten Ansprüche, die ihr dann auch habt an eure Lizenzpartnerinnen. Wie kann ich mir das im Rekrutieren vorstellen bei dir? Wie gehst du da vor?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich sie so auch von unseren Gesprächspartnern oft in einer anderen Form, aber gestellt bekomme. Meistens hört sie sich so an: Wie wählen wir eigentlich Franchise-Partner aus? Oder wonach wählen wir Franchise-Partner aus? Und das ist im ersten Schritt sehr einfach erklärt. Das Bauchgefühl. Ja, das heißt, natürlich ist der normale Ablauf so, dass sich eine Person bei uns meldet, ob per Telefon oder per Mail, und wir dann ein erstes Telefonat führen. Und in diesem Telefonat geht es in der Regel eigentlich nie um Dala und unsere Dienstleistung und wie wir jetzt akquirieren und weiß was ich nicht was, sondern der Fokus liegt erstmal natürlich bei dem Kandidaten, der anruft. Ja, das heißt, ich möchte erstmal verstehen, warum rufst du mich an? Und woher kommst du? Und was sind deine Interessen? Und woran denkst du, wenn du dir jetzt mal vorstellst, das Ganze mit Dala zu machen? Was sind deine Ziele? Und wie definierst du Erfolg? Ja, weil ich finde, Erfolg ist so ein Begriff, den nutzt man immer sehr, sehr schnell. Mhm. Aber Erfolg kann für jeden etwas anderes bedeuten. Das kann bedeuten, dass jemand natürlich monetär erfolgreich sein möchte. Logisch. Wir denken ja auch immer in einem gewissen Wirtschaftskontext an solche Geschichten. Das ist aber nicht ausreichend. Erfolg kann auch sein, dass jemand sagt, okay, ich baue mir jetzt in meiner Stadt wirklich ein Maklerunternehmen auf. Ich möchte 10 Mitarbeiter haben, Strukturen, die von alleine laufen, und ich möchte am Ende des Tages gar nicht mehr so viel machen. Wiederum kann ein anderer sagen, Erfolg ist für mich, wenn ich da mit 2, 3 Leuten wirklich über Jahre weg den Laden rocke in einer Stadt XYZ? So, und das müssen wir erstmal verstehen. Und in dem Moment, in dem wir verstanden haben, wer uns eigentlich gegenüber sitzt, versuchen wir auszutarieren, okay, und in welchem Standort möchtest du das machen? Und dann fangen wir an zu prüfen, ob die Erwartungen des Franchise, potenziellen Franchise-Nehmer überhaupt zum Standort passen. Weil auch da kann es Diskrepanzen geben. Ich mache ein Beispiel, wenn jemand sagt, ich möchte in einem Standort über die nächsten 10, 15 Jahre einen Netto-Jahresumsatz von 1,5 bis 2 Millionen Euro erwirtschaften und ich schaue mir dann das Potenzial des Standortes an und sage, boah, das wird aber schwierig, dann haben wir keine Passform. Mhm. Das heißt, er kann diesen Standort mit uns nicht bedienen, weil seine Ansprüche sind höher als das, was der Standort hergibt. Ergo, wir müssen leider einen anderen Standort finden oder wir kommen halt dann doch nicht zusammen. Mhm. Und wenn wir diese Komponente haben, dann fangen wir tatsächlich erst an, über Dala zu sprechen. So, und in genau diesem Dreiecksaustausch, und das findet im Telefonat und dann in einem, ja, in der Regel 3-stündigen Termin hier bei uns in Hamburg persönlich statt, entwickelt sich ein Bauchgefühl. Und wenn dieses Bauchgefühl bei mir stimmt, dann gehen wir tatsächlich diese weiteren Schritte ein, die natürlich auch zwangsläufig notwendig sind, wo wir dann abklopfen mit natürlich schlau gestellten Fragen, wie würdest du in so einer Situation umgehen? Oder was hältst du eigentlich, wenn wir über den Businessplan, über das Thema Marketing sprechen? Und so weiter und so fort. Aber einfache Antwort ist das Bauchgefühl. Mhm.
Ja, das ist auf der einen Seite die einfache Antwort und auf der anderen Seite auch, das merke ich immer wieder, wenn jemand, sagen wir so, in der Expansion startet, woran kann ich das festmachen und so weiter, weil wir ja auch Seminare machen für Expansionsmanager, für junge Gründer, Gründerinnen, um eben wirklich ihnen zu ermöglichen, mit den geeigneten Franchise-Partnern zu wachsen. Und darum finde ich das immer. Aber das ist dann natürlich auch ein Erfahrungsschatz, weil ich bin voll bei dir. Es ist halt sehr, sehr, sehr oft das Bauchgefühl und idealerweise dann auch von 2, 3 Menschen dazu noch. Und ja, genau so ist es. Also dem kann ich viel abgewinnen. Jetzt seid ihr in, glaube ich, in 4 Ländern vertreten, stimmt das? Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien?
Nee, in der Schweiz sind wir noch nicht. Also 3 Länder, wir wollen gern in die Schweiz, haben es aber noch nicht mit dem richtigen Partner geschafft.
Okay, das heißt, dort ist eine Möglichkeit, auch Deutschland und Österreich, Spanien noch? Oder wo, wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, wo sind da Möglichkeiten?
Mhm. Ja, also auch in Deutschland haben wir noch das ein oder andere Örtchen, wo wir sagen, das passt zu unserem Dienstleistungsanspruch. Ganz, ganz wichtig dabei zu erwähnen ist aber, dass wir für uns entschieden haben, dass es bei uns ein Limit gibt. Ja, also wir schauen wirklich darauf, welche Standorte in Deutschland grundsätzlich ein Premium-Gedanken in sich tragen und dabei auch ausreichend Potenzial für unsere Franchise-Partner vorhanden ist, damit wir uns auch nur auf dieses Segment irgendwie konzentrieren können. Das heißt, es gibt ein natürliches Limit in Deutschland. In Österreich ist es so, dass Österreich ja grundsätzlich erstmal anders aufgebaut ist als Deutschland. Da können wir gar nicht 50, 60 Standorte vergeben. Ja. Reicht nicht vom Potenzial her. Da sind wir jetzt seit einigen Jahren in Graz und in Schladming im Skigebiet. Und da kommen jetzt so die Klassiker natürlich, ne, Wien oder auch Salzburg oder auch der Wörthersee. Das sind natürlich alles so Standorte, die für uns interessant sind. Und das Gleiche natürlich für die Schweiz, wobei wir da sagen von vornherein, wenn die Schweiz, dann nur die deutschsprachige Schweiz, weil wir auch unser System natürlich auf der deutschen Sprache zu 100% transportieren können. Selbst wenn ich sage, ich habe so viele Jahre im Ausland gelebt und ich spreche eigentlich perfekt Englisch als auch Spanisch, fehlen da doch wieder die nötigen 5%, die dann nachher Auswirkungen haben könnten auf den Erfolg oder Misserfolg. Deswegen, in all diesen Ländern haben wir noch Potenzial und wollen da auch gerne hin, immer unter der Prämisse, dass wir in den Regionen im Ausland auch immer eine sehr hohe Kaufkraft der Deutschen nachweisen können. Was ist das zum Beispiel? Natürlich ist Barcelona und Madrid sind das Märkte, wo wir sagen, da ist unendlich Potenzial, aber es passt nicht zu unserem System, weil es sehr regional geprägt ist und auch sehr, sehr international beziehungsweise spanisch geprägt ist. Und somit würden wir nur in Städte oder Regionen gehen, wo wir wissen, der Deutsche kauft dort sehr gerne seinen Ferienwohnsitz oder auch seinen Zweitwohnsitz.
Und die Franchise-Partner, Lizenzpartner, Partnerinnen, kommen die meistens, sind das Einzelunternehmer, die einfach konvertieren oder sind es auch Quereinsteiger?
Mhm. Wir haben natürlich Anfragen von bis, alles dabei. Ehrlicherweise ist es mein Liebstes, wenn wir Quereinsteiger haben tatsächlich. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen konträr zu dem, was man erwartet, ne? Natürlich, wenn ich jetzt einen Makler nehme, der schon seit 10 Jahren im Markt drin ist und da vielleicht auch schon gut vernetzt ist, der einfach dann wechselt, das müsste für uns ja viel attraktiver sein. Dem ist oft aber gar nicht so. Warum? Weil das Blatt ist schon vollgeschrieben. Ja, der hat seine Erfahrung gemacht, der hat zu allem auch schon eine Meinung und da schauen wir halt besonders genau hin auf der Motivationsseite. Also was treibt ihn jetzt an? Weil nur wenn man irgendwo da lang drüber schreibt, heißt das noch lange nicht, dass einem die Bude eingelaufen wird und man jetzt mega erfolgreich ist. Das hilft, aber die Arbeitsweisen sind dabei entscheidend. Dementsprechend ist, glaube ich, auch faktisch das Verhältnis 65 zu 35, also 65 Quereinsteiger und 35 auch schon Personen mit Makelerfahrung, wenn wir jetzt mal so die letzten 5 Jahre zurückdenken.
Und es ist tatsächlich so, jetzt insgesamt in der Franchise-Welt, würde ich sagen, sind sicherlich 80% der Menschen, die da einsteigen und auch was die Systeme sagen, die eben lieber Quereinsteiger haben und nehmen, weil, wie du sagst, das Blatt ist noch nicht vollgeschrieben, es ist eine Offenheit da und es ist oft leichter, etwas Neues sich anzulernen, als irgendwie umzulernen. Und in dem Moment, ne, wo ich schon Erfahrung in genau dem Bereich habe, müsste ich einfach umlernen, mich verändern und das ist teilweise ein schwierigerer Prozess. Ja. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Jetzt, wenn man in die Zukunft schauen oder auch so ein bisschen, das fand ich so interessant, wie du gesagt hast, du bringst so einen neuen Blick in die Immobilienwelt hinein oder auch ins Franchising von euch. Was sind denn da vielleicht aus der Vergangenheit auch Themen gewesen, wo Veränderung eingeflossen ist und was steht so in den nächsten Jahren an, wo du jetzt schon sagst, okay, dann dürfen wir uns sicherlich weiterentwickeln?
Also für uns steht ja an alleroberster Stelle immer der Kunde, also der Immobilieneigentümer oder der Käufer. Die müssen wir verstehen. Und wenn wir die verstehen, auch in der, ich sag mal, in der im Gesamtkontext der vielleicht wirtschaftlichen Umstände, ne, ob das jetzt Zinsen sind, weil die Zinsen haben ja meistens einen direkten Einfluss auf die Kaufkraft von Immobilienkäufern, aber auch, ich sag mal, grundsätzliche Wirtschaftsfaktoren, die sicherlich immer irgendwo eine Rolle spielen, ist es für uns ganz wichtig zu antizipieren und auch festzustellen und dann irgendwann zu bestätigen, was macht das denn jetzt wirklich in der Verkäuferpsychologie oder in der Käuferpsychologie? Und da muss man einfach sagen, dass man da wirklich sehr nah am Puls sein muss. Wir versuchen das bei DALA tatsächlich immer, indem wir auch mal eine Marktforschung lostreten, um das Verhalten unserer Kunden zu analysieren oder auch ganz viel Feedback von unseren Standorten einzuholen, wo gerade die Herausforderungen sind. Dann kommen natürlich immer auch so ein paar Spezialisten mit an Bord, die uns dabei helfen, das einzuordnen. Naja, was bedeutet denn jetzt das, wenn der Zins steigt? Oder wir hatten jetzt im Mai unsere ERFA-Tagung, also unsere Hauptveranstaltung, wo alle Lizenzpartner kommen. Und wir hatten da eine sehr, sehr interessante Speakerin an Bord, die auch einfach mal eine Perspektive zum ganzen Thema eingebracht hat, die ich gerne mit dir einmal teile an dieser Stelle. Weil wenn man 20 Jahre jetzt mal zurückblickt, dann war auch von dem Wunsch her einer Familie, wenn man sich jetzt mal so ein Einfamilienhaus vorstellt, dann war das im Schnitt immer 100 Quadratmeter, 100, 120 Quadratmeter. Heute gibt sich der Kunde aber gar nicht mehr mit 100, 120 Quadratmeter zufrieden, sondern sie wollen meist 150 plus Quadratmeter. Was natürlich dazu führt, dass das Haus pro Quadratmeter natürlich entsprechend teuer wird und somit ist das zum Beispiel eine Spirale, die wir gerne verstehen wollen. Warum ist das so? Warum haben wir auf einmal höhere Ansprüche als vielleicht noch vor 20 Jahren? Und ist das überhaupt noch so gesund? Weil wir müssen ja auch immer Käufer und Verkäufer zusammenbringen. Das mal auf der Kundenseite. Ansonsten haben wir, glaube ich, die gleichen Themen wie alle anderen Unternehmen auch, die sich heute irgendwie positionieren wollen. Das Thema KI, ja, da gibt es tatsächlich ein richtig und ein falsch. Wie gehen wir das Ganze an? Machen wir es schnell, Aktionismus, oder wollen wir wirklich an die Substanz? Dann dauert es aber ein bisschen länger, in der Hoffnung, dass es nachher einen wirklichen Mehrwert bietet. Da sind wir natürlich dran. Wir sind
in welchen Bereichen da zum Beispiel? Wo habt ihr da gestartet mal?
Also wir fangen jetzt an tatsächlich oder haben es schon umgesetzt, das System DALA so aufzubauen, dass eine KI überhaupt ausreichend Wissen hat, um für uns überhaupt einen Vorteil zu bieten. Ne? Das heißt, ich sag's mal plump, letzten 35 Jahre von DALA sind digitalisiert, also in einem geschlossenen, sicheren DALA-Kosmos natürlich. Und wir können jetzt anfangen, tatsächlich bedarfsorientiert KI-Modelle draufzusetzen, ob das jetzt Agenten sind, die für uns oder unsere Lizenzpartner automatisiert Themen abarbeiten, oder ob das klassische Prozesse sind, die wir digitalisieren. Also das ist jetzt sehr, sehr vielfältig, aber das ist das, wo wir gesagt haben, das ist unser Weg, wirklich erstmal die Basis schaffen, also die KI mit wirklich allen Informationen füttern, die uns seit 35 Jahren auszeichnen, damit die jetzt langsam versteht, wer wir sind, wo wir herkommen, um dann effektiv für uns auch, sag mal, Bereiche nicht abzunehmen gänzlich, das ist falsch, aber uns natürlich dabei zu unterstützen. Mhm. Ja, das ist etwas, wo wir auch schauen müssen, dass wir da keinen Anschluss verlieren. Und jetzt kommt der große Spagat bei uns, bei DALA, ist, dass wir dabei niemals den Kontakt zu unseren Kunden verlieren dürfen. Ja, und das ist ein Spagat, der hört sich jetzt vielleicht gar nicht mal so groß an, ist er aber, weil was nützt uns die größte KI, wenn wir dabei die Realität unserer Kunden verlieren? Ne, weil höher, schneller, weiter geht's ja mit der KI bekanntlich sehr, sehr einfach. Ob das dann aber alles sinnstiftend ist, das stellen wir zumindest mal in Frage bei uns. Und ansonsten gilt's natürlich da auch für unsere Franchise-Partner einfach zu schauen, wo geht die Reise des Immobilienmaklers grundsätzlich hin? Welche Gesetzesentwürfe kommen da potenziell in der Zukunft auf uns zu? Wie stellen wir das System entsprechend dafür um? Bei uns in der Immobilienbranche ja immer ein ganz, ganz großes Thema Sanierungsbedarf und auch, wie finanzieren die Banken jetzt unsanierte Objekte? Da gibt es tatsächlich einen Aufschlag von Zinsen, wenn sie unsaniert sind. Und da wollen wir einfach immer am Puls der Zeit sein und müssen auch ein Stück weit antizipieren, wo geht die Reise hin, damit wir frühzeitig dabei sind.
Hm. Welchen Support nützen eure Franchise-Lizenzpartner am meisten, würdest du sagen? Auch nach dem Motto, dass bei euch das jetzt wirklich so abgestimmt ist, dass das der Support, den ihr anbietet, wirklich sehr, sehr sinnvoll ist?
Ich glaube, also wir haben, und das sage ich auch immer unseren Kandidaten, sie dürfen davon ausgehen, dass wir alles, was die Immobilienbranche anbietet, an Dienstleistungen oder technologischen Fortschritt, das haben wir bei uns auch zur Verfügung, ja, und können das stellen. Ob das denn für jeden Einzelnen in dem Standort brauchbar ist, ist eine andere Frage. Das heißt, da würde ich gar nicht reingehen. Was ist der tatsächliche Mehrwert unserer Partner? Ist, dass jeder Partner uns anrufen darf. Und zwar zu jedem einzelnen Thema. Also die Zentrale an sich ist, glaube ich, unser stärkstes Fund. Wir sind nahbar, wir sind auch immer erreichbar und wir haben für alle unsere Lizenzpartner Zeit. Ja, das ist hier unsere Marschroute in der Zentrale. Wir versuchen nicht irgendwie, ein Ticketsystem haben wir zum Beispiel gar nicht. Ja, jemand ruft uns an, dann hat er eine Frage, dann wird er sofort zum direkten Kollegen weitergeleitet und wir finden dafür eine Lösung. Das ist der tatsächliche Mehrwert unserer Partner. Sie können uns zu allen Themen, die Sie beschäftigen, anrufen und Sie werden immer eine Antwort oder eine Lösung von uns bekommen. Und wenn sie dann manchmal ist, pass auf, da haben wir einen Top-Dienstleister, der ist viel besser als wir im SEA unterwegs, schließ dich dem mal an, der hilft dir dabei. Aber Sie können immer zu uns kommen.
Wie groß ist eure Filiale? Wie viele Zentrale? Wie viele Mitarbeitende habt ihr da?
Ja, also wir haben grundsätzlich immer 35 bis 40 Mitarbeiter in wow, verschiedenen Abteilungen. Und eine Sache möchte ich dazu, und da sind wir wirklich sehr, sehr stolz drauf, und wir haben keine Rechtsabteilung. Mhm. Ja, also ja, wir haben kein Legal. Warum? Weil wir auch da, und das ist ja so schließt sich ja dann manchmal der Gedankenkreis, wenn wir aus der Zentrale heraus ein Dienstleistung und eine Dienstleistungsfibel an unsere Standorte herausgeben und die merken, wir halten uns dran und sie müssen sich auch dran halten, dann gibt es am Ende des Tages eigentlich keine großen Streitereien, ne, weil wir uns ja einfach an dem halten, wo wir wissen, dass es rechtlich sauber und dass wir immer im Sinne des Kunden auch irgendwie agieren. Und somit haben wir tatsächlich und brauchen wir auch keine Legal Abteilung das Höchste, was bekommt, dass vielleicht doch mal der ein oder andere Kunde sagt, ja, eure Rechnung möchte ich jetzt nicht mehr bezahlen. Aber das kann ja mal vorkommen. Ja. Aber ansonsten gibt's das bei uns nicht. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch weiß, dass wir im Vergleich zu anderen Franchise-Unternehmen außerordentlich dünn besetzt sind, wenn man das so möchte.
Und das Ganze bei, ihr habt etwa 100 Partnerinnen, richtig?
Naja, wir haben 100 und ein paar Standorte, aber wir haben natürlich auch den ein oder anderen Multi-Unit-Owner, so nennt man ihn ja fachsprachlich. Von daher sind es nicht ganz 100 und etwas Lizenzpartner, sondern das reduziert sich dann irgendwie, ich glaube, auf 76, 78 Lizenzpartner.
Und sag jetzt nochmal so in die Zukunft, sagen wir 5 Jahre, das ist heutzutage eh schon eine extrem lange Zeit bei all dem, was sich so verändert. Was würdest du sagen, wo steht dann Dahlda?
In Deutschland definitiv genau da, wo wir auch heute stehen, also als wirkliche Marke, wenn es darum geht, Primo-Immobilien zu verkaufen. Wir werden sicherlich in Deutschland dann ein paar Standorte mehr haben. Wir werden aber sicherlich mehr Standorte im Ausland haben, in Österreich, Spanien und in der Schweiz. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir als in 5 Jahren noch mehr als tatsächlichen Marktkenner, also als Experte des Immobilienmarkts wahrgenommen werden. Warum? Weil uns das eigentlich seit eh und je besonders wichtig ist und auch einer der Bereiche, wo wir keine Abstriche machen, ist, dass wir Zahlen eigentlich nur kommunizieren, wenn wir sie faktisch belegen können. Also wenn wir zum Beispiel einen Immobilienreport machen oder die Nachfragesituation darstellen wollen, dann machen wir das immer basierend auf Quellen, die das belegen. Ja, das ist dann nicht immer nur, ich sage jetzt mal, diese aggregierten Big-Data-Geschichten, die helfen vielleicht mal für eine Orientierung, aber sie spiegeln den faktischen Markt nicht. Und das ist uns extrem wichtig, weil wir ja, da muss man sich ja in der Welt nur mal ein bisschen umschauen. Daten ist Gold wert mittlerweile. Und wenn man das dann auch noch an seine Kunden seriös und transparent dann auch spielt, dann ja ist man irgendwann nicht nur ein Makler, sondern tatsächlich auch ein Marktexperte. Und der wollen wir weiter werden oder diese Position noch weiter stärken.
Gut, da gibt es dann noch einiges für dich zu tun. Ja. Und da brauchst du Energie und wir holen uns ja in Österreich sehr gerne die Energie aus einer Jause. Ich weiß gar nicht, ob du den Begriff aus dem hohen Norden kennst, du, weil du ja natürlich auch in Österreich immer zu tun hast. Und was ist denn für dich so eine beliebte und energiereiche Jause, also so eine Zwischenmahlzeit, die du dir gerne gönnst?
Für mich persönlich oder?
Ja.
Das sind zwei Sachen. Sport. Ich mache sehr viel Sport und versuche mich dort einfach aktiv und fit zu halten, weil die Energie brauchst du auch dann in einem Job. Und tatsächlich meine Kinder um mich zu haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das. Also mich hat mal einer gefragt. Das war auf einer privaten Veranstaltung. Sag mal, was macht dich eigentlich glücklich? Da habe ich gedacht, okay, das ist aber schon eine ganz, ganz direkte Frage. Und damit meinte er nicht irgendwie ein tolles Auto, eine tolle Uhr, sondern was macht dich wirklich glücklich? Und da habe ich da mal 2 Minuten drüber nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, immer dann, wenn ich am Wochenende zu Hause bin und ich eigentlich auf der Couch so ein bisschen mal Langeweile haben darf. Aber trotzdem aus der Ferne meine Kinder spielen oder interagieren höre. Das ist für mich eine Jause, weil ich weiß, alles ist gut. Ja, wir lassen uns ja schon immer irgendwie in unserem Berufsalltag oder auch im privaten Leben sehr, sehr treiben von ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Und ich habe für mich gemerkt und festgestellt, dass genau solche Momente, die ich gerade beschrieben habe, das ist für mich eine Jause. Da ziehe ich unheimlich viel Energie draus, weil es ist alles gut.
Das finde ich richtig schön, weil das ist eine sozusagen eine kalorienarme Jause oder sogar eine, die darauf einzahlt, dass du dann danach noch mehr Energie oder Kalorien zu dir nehmen kannst. Das ist eine super schöne Antwort. Du, und dann ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was war so für dich jetzt auch in den Berufsjahren und vor allem in den Franchise-Jahren, was war so ein wichtiges Learning und wie setzt du das jetzt um?
Also wenn man an meiner Position sitzt und ja ganz am Anfang Personen dabei begleitet, oftmals ja auch an das Unternehmertum zu denken oder zu arbeiten. Und ich mache das seit 10 Jahren. Dann habe ich, glaube ich, mittlerweile einen sehr, sehr guten Querschnitt von ganz vielen Menschen, warum sie an dieser Stelle stehen in ihrem Leben und was sie daran antreibt. Und das ist ja im Grunde erstmal nur der Initialgedanke. Und dann fängt man an, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal Kontakt und Gespräche zu führen. Und da trennt sich ja schon ganz oft so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Da gibt es viele, die hören dann wieder auf und sagen, das war ja ein schöner Gedanke, aber ich mache mal wieder den Deckel drauf. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, nee, das möchte ich jetzt weiter verfolgen. Und in diesen 10 Jahren habe ich 78 Lizenzverträge geschrieben. Also 78 Menschen sind in den letzten 10 Jahren mit mir gemeinsam, oder mit Dala vielmehr, in die Selbstständigkeit, in das Unternehmertum gegangen. Und dann wiederum zu sehen und zu verstehen, wer ist wirklich erfolgreich von denen? Und was machen die eigentlich anders als vielleicht der Durchschnitt? Oder was machen sie vor allen Dingen anders als die Personen, die es dann schwer haben, ihre Ziele zu erreichen? Das ist das, was mir wirklich sehr viel gebracht hat. Weil es ist am Ende des Tages, kann man das immer runterbrechen auf ganz logisch anhörende Punkte. Und zwar die Bereitschaft, sich auf neue Sachen einzulassen und zu versuchen, seine Komfortzone immer weiter nach außen zu schubsen, indem ich einfach das tue, was mir auch vielleicht ein Stück weit Magenkrummeln bereitet, ich mich aber im Sinne des Unternehmertums es traue zu tun. Und das ist für mich persönlich Gold wert, weil es wirklich ja auch schon mitunter sehr faszinierend ist, wo jemand herkommt, welche Ängste er hatte in dem Moment, in dem er sich entschieden hat, ein Unternehmer zu werden, und welche Erfolgsstory sie dann dennoch nehmen kann. Und das, finde ich, ist so ein absoluter Bonus in meiner Position als Expansionsmanager, weil man das einfach hautnah miterleben darf.
Ja, jetzt stelle ich doch noch eine Frage, weil ich diese Antwort auch extrem spannend finde. Und zwar, wie setzt du jetzt diese Erkenntnis? Also das heißt, dass jemand bereit ist, so seine Komfortzone auch zu verlassen, ein bisschen in die Herausforderung auch immer wieder zu gehen. Das ist ja etwas, was jemand idealerweise auch schon ein Stück weit mitbringt und auch in der Vergangenheit auch gelebt hat. Wie bringst du das ein in deine Gespräche mit Interessenten, Interessentinnen, um das herauszufinden?
Also jeder hat diese Gedanken. Logisch, es ist ein großer Schritt und jeder hat Ängste. Ich habe, und wenn, dann haben sie es gut gespielt, vielleicht 2, 3 Kandidaten, die so, ja, wird schon. Also die hatten so eine Selbstsicherheit, aber natürlich hatten die auch irgendwo ein bisschen zumindest Respekt vor der Sache. Wie bringe ich das in die Gespräche ein oder beziehungsweise wie versuche ich das bei den Kandidaten herauszufinden? Also auch da, ich fange immer wieder bei der Motivation an. Was ist deine Grundmotivation? Warum gehst du aus einer Management-Position heraus und gehst jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit, die ja immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Und wenn für mich die Motivation klar und deutlich ist und ich kann sie identifizieren, und damit meine ich nicht, ich möchte jetzt mal mein eigener Herr sein, das ist zu plump, sondern da steckt immer ein bisschen mehr dahinter, dann begleite ich tatsächlich meine Kandidaten auch auf dieser Reise und versuche dort immer wieder das Bild zu zeichnen, dass wenn man bereit ist, dann konsequenterweise diese Schritte zu gehen, dass das ein Bild ist, was real ist, dass das nicht nur irgendwo in der Ferne und eigentlich nicht zu erreichen. Das heißt, ich spreche einfach ganz viel über diese Motivation mit meinen Partnern oder mit dem potenziellen Partner. Und das, was ich auch immer mit an die Reise oder an die Hand gebe, ist, sie machen es nicht allein. Das ist ja der große Vorteil eines Franchising, dass immer der Partner mit an der Seite ist. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass jeder Partner, der abschließt, und das ist so wie so ein Mantra bei uns in der Unternehmenszentrale, jeder von uns weiß, dass wir jemanden dazu gebracht oder geholfen haben, sich in die Selbstständigkeit zu begeben. Und wir natürlich auch ein Teil der Verantwortung sind, dass er die bestmöglichen Voraussetzungen hat, jetzt diesen Weg auch erfolgreich zu gestalten. Mhm. Das heißt, wir haben eine gewisse Selbstverantwortung in diesem Prozess. Und ich glaube, diese Selbstverantwortung ist etwas, was unsere Kandidaten spüren. wenn sie mit uns sprechen, wenn sie hier durchlaufen, die spüren, dass sie nicht alleine sind. Und so wird dann, ja, das kann man jetzt so ein bisschen symbolisch darstellen, dann gibt es diesen Schulterschluss und dann geht man gemeinsam diesen Weg in die Selbstständigkeit, weil auch für ein Franchising ist klar, dass wir es ja wissen, je erfolgreicher die einzelnen Partner sind, desto besser ist das Franchising positioniert, umso leichter ist das neue Partner für das Franchising zu gewinnen. Ganz einfache Rechnung.
Das ist ein perfektes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Ben, für diese Einblicke und ich wünsche euch und dir viel Erfolg und in Zukunft noch viele Lizenzpartner, Partnerinnen dazu. Dankeschön.
Vielen Dank. Ich habe zu bedanken, das war sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch ein letzter Satz zur Jause. Ich kannte den Begriff tatsächlich ganz lange nicht, bevor ich mit unserem Partner in Graz dann unterwegs war und er mich zu einer Jause eingeladen hat. Ich habe tatsächlich gefragt, muss ich denn dazu irgendwas mitbringen, weil ich so gar nicht wusste, was das ist. Und dann hat er natürlich gelacht und hat gesagt, nein, das ist einfach hier eine schöne, leckere Brotzeit. Und die haben wir dann auch bei ihm in Graz genossen. Also ja, ich bin ein Fan von Jause.
Sehr schön. Lieben Dank.
Danke dir.
Wie es am besten gelingt, Partner, Partnerinnen an die Hand zu nehmen und sie dabei zu begleiten, ihr gesamtes Potenzial zu entfalten, das erfährst du bei unserem offenen Seminar Boost Your Franchise, Partnerinnen zum Erfolg coachen am 12. und am 13. Oktober in München. Bei Interesse gleich anmelden, weil bis Ende August profitierst du noch vom Frühbucherbonus. Die Informationen werden in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche bei der Franchise-Jause wieder mit dabei bist. Ein herzliches Servus aus Wien.